Ich muss den Kiefer aufmachen, und zwar relativ weit auf.
Die Made, also so weit soll der Mund auf sein.
Jeder Dialekt kann wegtrainiert werden, versprechen Benedikt Walisch und Ariane Wilikonski. Sie sind Hochdeutschtrainer.
Hochdeutsch lernen ist wahnsinnig einfach.
Wenn es die genormte EU-Tomate gibt, warum dann nicht auch die in Form gebrachte Sprache?
Die kleine fade Made.
Genau, fade Made schade.
Was ist Hochdeutsch?
Susi sah die Sommersonne im Säfersinger.
Im Lexikon steht, als Hochdeutsch werden alle standardisierten Sprachvarianten im deutschen Sprachraum bezeichnet, die man nicht als Dialekt, als Umgangssprache oder Fachsprache bezeichnen kann.
Ja, also der Grund, warum wir die Hochdeutschkurse...
Lernbereit sitzen die Seminarteilnehmer auf ihren Stühlen und lauschen den Lektionen über die deutsche Sprache.
Also das Ziel unseres heutigen Kurses ist, immer bewusst ins Hochdeutsche zu wechseln.
Also für mich natürlich beruflich.
Susanne Grubert, Managerin aus Passau. Und Philipp Hofmann aus Pößneck in Thüringen.
Versicherungsberater bin ich beruflich, ne? Verkaufe Versicherungen, betreue Kunden, kümmere mich um die Akquise, was eben auch zur Folge hat, dass man viel spricht, am Telefon vor allem, aber dann natürlich auch im Kundengespräch. Und deswegen ist die Stimme ein sehr wichtiges Instrument. Und vielleicht kann man hier mit dem Seminar da auch ein bisschen was bewegen. Ne?
Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde.
Ja, es gibt Leute, die wollen es doch über 4 Sätze wenigstens verbergen. Und wenn man dann eben sagt, sagen Sie mal, dass viele das nicht können. Also beispielsweise das Eichhörnchen mit seinem Schwänzchen öffnet das Streichholzschächtelchen. Das macht dann immer Sch statt Ich.
So eine gewisse Vielfalt ist schön. Weil Vielfalt, das ist so ähnlich wie mit der Artenvielfalt in der Biologie. Vielfalt ist ja auch etwas Positives.
Stefan Müller, Sprachwissenschaftler, Uni Bonn. Ihn beschäftigt die moderne Lebenswelt und die Befreiung der Sprache von ihren Dialekten.
Man hat immer wieder in der Geschichte aller Sprachen festgestellt, dass es Vereinheitlichungstendenzen gibt, und zwar immer dann, wenn es zu Austausch zwischen Menschen kommt, also je mehr Verkehr, desto mehr Einheitlichkeit, dass aber auch immer wieder es die entgegengesetzte Neigung gibt, dass man eben einfach etwas anders spricht als die Leute ein paar hundert Kilometer auch nur entfernt. Und diese Tendenz hat man im deutschen Sprachgebiet auch immer noch. Das wird man gar nicht ganz abschaffen können, glaube ich. Und selbst wenn man einen Zeitpunkt hätte, wo man tatsächlich es wie auch immer erreicht hätte, dass alle Leute fast genau gleich sprechen, sofort bilden sich dann doch wieder Unterschiede heraus. Sprache, das ist eben ein wimmelnder Ameisenhaufen und man kann ihn nicht zentral steuern. Man kriegt ihn nie unter Kontrolle.
Also, der erste Punkt ist, es heißt nicht hinter, es heißt hinter. Nochmal.
Kostenpunkt für ein einwandfreies Deutsch, 45 Euro pro Stunde für ein individuelles Training. 250 Euro für einen Tagescrashkurs in der Gruppe.
Und die Made ist keine Made, sondern eine Made. Die kleine, fade Made. Das sagen wir jetzt nochmal.
Made.
Made, fade.
Es sind natürlich überwiegend Männer und Frauen, die in gehobeneren Positionen sind, die karrierebewusst sind, die auf dem Arbeitsmarkt flexibel sein wollen. Und dann ist es immer gut, wenn man seine eigene Sprache gut kann. Wir machen es ja auch so, dass wir, wenn wir einen Englischkurs besuchen, dann gucken wir ja auch, dass wir ein gutes Englisch, ein Oxford-Englisch, sagen wir dazu, dass wir das lernen und nicht gerade irgendeinen Dialekt.
Die Seminarteilnehmer sind überwiegend in kommunikativen Berufen tätig. Leute aus Verkauf und Vertrieb, Lehrer, Manager.
Also im Dialekt gibt es Sympathiepunkte. Aber es gibt Untersuchungen auch, dass zum Beispiel die Studenten Professoren, die Dialekt sprechen, für sympathischer halten, aber für weniger kompetent.
Oft zahlen die Firmen das Training, aber das geht nicht immer gut.
Es ist eben immer schwierig, wenn jemand kommt, der geschickt wird, dem man dann sagt, bitte geh doch in den Hochdeutschkurs und lern mal richtig sprechen.
Die Wurst macht großen Durst.
Auf Schwäbisch, wer kann es auf Schwäbisch?
Die Wurst macht großen Durst.
Genau, genau. Die Wurst macht großen Wurst. Und Wurst ist mein schwäbisches Lieblingswort.
Mein Name ist Caroline Ott und das Geschäft weiß gar nicht, dass ich das jetzt mache. Das ist einfach von mir aus, ganz privat auch.
Caroline Ott ist Verkäuferin.
Ich arbeite in einem führenden Premium-Modehaus und interessiere mich einfach, dass man das Schwäbische abtrainiert vielleicht.
Ganz klar ist, dass in den Rankings die Schwaben nie weit vorne liegen. Ja, das ist auch den Schwaben klar, dass ihr Dialekt häufig belächelt wird.
Wir sind die Autobauer, wir machen immer die Kehrwoche, wir sind fleißig, wir sind gründlich. Und sobald es über die Grenzen der Region hinausgeht, beispielsweise jemand aus Stuttgart muss häufig mit Berlin oder Hamburg oder Kiel telefonieren, dann wollen sie, dass sie dort auch verstanden werden.
Versuchen wir das nochmal gemeinsam. Ein kleines Schwein hat nur ein Bein. Genau, noch schwieriger.
Für mich war die Zielsetzung, wieso ich heute hier bin, gerade wenn man in anderen Bundesländern aktiv ist, man wird schnell dem süddeutschen Raum zugeordnet.
Christina Berger ist für ein internationales Technologieunternehmen bundesweit im Außendienst tätig, in München, Frankfurt und Düsseldorf.
Jetzt so in den Großraum Frankfurt hatte ich da nie Probleme. Und war auch nicht so das Thema, aber gerade jetzt auch in Hamburg oder auch in Düsseldorf wird man sehr oft auf das Thema angesprochen, wo ich sage, irre, man strengt sich doch an, bewusst Hochdeutsch zu sprechen. Und dann merkt man, ach, ist doch sehr hörbar. Also ich denke, man hört es wirklich so an den klassischen Dingen, bei den Endungen, bei den SCH-Lauten. Ich bin jetzt aber nicht sehr schwäbisch erzogen worden von der Sprache her. Auch meine Eltern sprechen nicht wirklich Dialekt.
Die Wurst macht großen Durst.
Das A und O, sondern das A und U. Ja. In den Dialekten gibt es von Ei bis Oi alles. Und das noch in verschiedenen Varianten. Da gibt es zum Beispiel Ei, Oi oder Oi, Ei.
Wenn jetzt jemand einen Dialekt spricht, ein anderer aber einen sehr verschiedenen Dialekt und die Verständigung dann nicht möglich ist, so wie das bei so richtig Dialektsprechern inzwischen schon der Fall wäre in Deutschland. Also wenn man eben einen Deutschen aus dem Norden nimmt und einen Deutschen aus dem Süden, dann könnten die, wenn die richtig Dialekt sprechen, sich eigentlich gar nicht mehr verständigen. Und das Hochdeutsche dient dann eben dazu, dass sie das sehr gut können. Das ist sozusagen eine Mittelsprache.
Stefan Müller, Sprachwissenschaftler.
Es gibt eine ganz nette Geschichte so aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Da hatten die Münsteraner gerade mit den Wiedertäufern zu tun. Und da haben die sich ein Gutachten schicken lassen aus Straßburg, warum der Wiedertäuferglaube also irgendwie böse ist und so weiter. Das ist so ähnlich, kann man sich vorstellen, wie wenn heute der Stuttgarter Stadtrat sich ein Gutachten schicken lässt über die Nützlichkeit von Kopfbahnhöfen oder so etwas. Und dieses Gutachten, was da einkam bei denen, das haben die Münsteraner Stadtväter erst gar nicht verstanden. Und das musste dann in so einer Nacht- und Nebelaktion erstmal in deren Münsteraner Dialekt übersetzt werden. Also damals war die Standardsprache noch nicht so weit verbreitet. Man muss sich das so vorstellen, die Leute damals, sie lebten ja ganz anders als wir. Viel Verkehr gab es gar nicht. So ein Bauer, die meisten Leute waren ja Bauern, der saß dort eben auf seinem Hof. Der durfte erstmal gar nicht ohne weiteres reisen, denn er war leibeigen, die Freizügigkeit war eingeschränkt. Dann konnte er nicht, er hatte kein Geld, um sich irgendwo Unterkunft zu verschaffen und es gab auch die Verkehrsmittel nicht. Und dann musste er eben auch gar nicht, er hatte nicht diesen Zwang, dass er aus Berufsgründen weite Strecken zurücklegen musste. Im Gegenteil, er musste auf Haus und Hof bleiben und letztlich wollte er vielleicht auch gar nicht unbedingt, weil eben, und damit schließt sich der Kreis, die Leute ein paar Dörfer weiter schon so komisch sprachen.
Also ganz klar ist, wenn ich Schwäbisch ganz breit spreche, ha, wo ich na ma, da hat es auch eine Auswirkung auf die Stimme.
Hochdeutsch kann man an einem einzigen Tag erlernen. Davon ist man in der Hochdeutschschule überzeugt. Eigentlich geht es bloß um die richtige Zungenhaltung. Beim Sprechen darf die Zunge nicht zu weit hinten sein, aber auch nicht zu weit vorn.
Jetzt machen wir es mal bayerisch. Sportreporter. Sportreporter. Also die Bayern und nehmen wir mal die Westfalen, die artikulieren ganz vorne die Zunge, hat praktisch permanent Kontakt mit den hinteren unteren Schneidezähnen. Der Bernd ist Birnen, ist ganz vorne. Das heißt, die Zunge liegt vorn. Das ist die sogenannte Zungenspitzenkontaktstellung. Also die Zunge ist bei bestimmten Lauten eben vorne. Und wenn ich rückverlagert spreche, fällt sie mir in den Hals. Also zum Beispiel sprechen die Schwaben und Sachsen rückverlagert. Ich mache das mal vor, Kornforscher. Und ich sage Kornforscher, dann rutscht die Zunge komplett in den Hals und verengt den Rachenraum. Und das ist also akustisch etwas ganz anderes und hat für die Kommunikation eine große Wirkung.
Eins, zwei, drei. Wir zählen jetzt mal und halten mal den Daumen zwischen die Zahnreihen.
Die Daumenübung. Sie sorgt dafür, dass die Zunge beim Sprechen stabil im mittleren Gaumenbereich liegt.
Gut, also wir probieren mal mit Daumen von 1 bis 10. Und 1, 2, 3.
Sokrates soll sich einen Stein zwischen die Zähne geklemmt haben. Man kann auch einen Korken nehmen. Doch den Daumen hat man ja immer dabei. Der Vorteil des Daumensprechens ist auch, dass das Kiefergelenk schön locker bleibt.
Also jeder kontrolliert mal, dass man die Mundwinkel eben nicht aufreißt, nach außen reißt.
8, 9, 10.
Es ist ja nicht nur so, dass die Leute grundsätzlich das positiv sehen. Mir erzählen auch Hochdeutschsprecher, die keinen Dialekt sprechen, dass sie ganz oft für arrogant gehalten werden. Das ist so ein Vorurteil. Allein das Wort Hochdeutsch ist ja nicht schön, ne? Das Hochdeutsch würde ja implizieren, hoch ist etwas Besseres als der Dialekt. Und genauso fühlen sie sich dann, als ob sie angeguckt werden als jemand, der sich als etwas Besseres fühlt.
Wer im Kiez Hochdeutsch spricht, gilt als arrogant, schreibt die Zeit. Und im Internet empfehlen Erziehungsratgeber, mit Kindern Dialekt zu sprechen, weil das Hochdeutsche zu hochgestochen klinge.
Was ich schon unterschreiben würde, ist natürlich, dass Hochdeutsch etwas ist, was entfernen kann.
Benedikt Walisch, der Hochdeutschtrainer.
Gerade wenn ich Kommunalpolitiker habe, sagen die immer, sie sind froh, dass sie ihren Dialekt haben, weil sie dann noch mit dem Volk sich verständigen können. Wenn jemand herkommt und will Bürgermeister werden von Kleinholz-Gerlingen, kann der das bestimmt nicht werden, wenn er nur Hochdeutsch kann. Insofern muss man schon auch im Hochdeutschen, glaube ich, schauen, dass man eine Umgangssprache findet und nicht ein gestochenes Tagesschau 20 Uhr Hochdeutsch spricht.
Aus dem Haus schaut eine Maus raus.
Mit Hochdeutsch verbinde ich Bildung, Allgemeinwissen, Selbstbewusstsein, Verhandlungsgeschick. Das würde ich gern in Hochdeutsch bewerkstelligen. Aber das Hochdeutsch sprechen können, irgendwie die Zunge so zu legen, dass es eben so rauskommt, wie ich möchte, das muss man wahrscheinlich üben.
Martina Uhl ist Beamtin. Sie lebt in Düsseldorf. Geboren und aufgewachsen ist sie in Leipzig.
Wenn ein Sachse spricht, dann denkt man immer, der ist doof oder was, ne? Das hat so was Dümmliches im Ausdruck.
Wenn man hier unterwegs ist mit dem Dialekt, sind sie knallhart der Ossi.
Ob man will oder nicht, eine sprachliche Lebenslast ist der ostdeutsche Zungenschlag. Auch der Versicherungsvertreter Philipp Hofmann sieht das so.
Man wird ganz klar als Ossi identifiziert, da gibt es dann auch die Witze, na, und wie sieht's aus, schon mal Bananen gegessen hier drüben. Und so, die Storys hat man immer noch, also das ist ganz klar. Ne? Natürlich gibt man sich ein Stück weit Mühe, gerade wenn man mit diesem Ossi-Dialekt so ein Stück weit behaftet ist, dann passt man dann schon auf, dass man nicht so einen Slang an den Tag legt. Aber im Prinzip, der Kölner ist ja auch nicht traurig, dass er als Kölner identifiziert wird. Der ist halt stolz drauf. Ne? Und ich glaube, so ein Stück weit den Stolz, den die Kölner mit sich rumtragen, den könnte sich auch gut jeder andere leisten. Und auch jeder Ossi, warum nicht?
Also die Bayern sind ja stolz auf ihren Dialekt. Man verbindet Bayerisch mit Bierlaune, mit Bergen und mit Kühen. Und man merkt schon, dass die Rheinländer und die Bayern offener sind als jetzt zum Beispiel die Schwaben. Man hat von oben Biergärten gefilmt und geguckt, wie die sich füllen. Und dass die Leute sich dorthin gesetzt haben, wo schon Leute saßen. Und im Stuttgarter Biergarten war es so, dass man sich immer an den Tisch gesetzt hat, der noch leer war. Und ich finde, dass man an den Dialekten ein wenig erkennen kann, wie die Persönlichkeiten sind.
Das Ranking der Dialekte scheint laut zahlreicher Umfragen, die regelmäßig veröffentlicht werden, eindeutig zu sein.
Ich komme ja nur auch durch den Job mit vielen Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik zusammen. Und dann ist es einfach schon ganz witzig, wenn dann mal so Nordlicht mit in der Schulung sitzt und komischerweise hat zum Beispiel dieser Hamburger Dialekt, ne, so dieses Hamburg und nicht, da würde man sich nie erlauben zu sagen, das klingt irgendwie doof oder der ist vielleicht dumm im Kopf. Was mich dann schon fast wieder wundert, dass das so unterbewusst irgendwas schon suggeriert, wenn man den jetzt nur von der Stimme her hört, dass man sagt, oh, alle Achtung, ne?
Bernd und Birgit essen Birnen.
Thüringisch und Sächsisch kommen am schlechtesten weg, gefolgt vom Schwäbischen, Rheinländischen, Hessischen und Bayerischen. Mit Abstand am beliebtesten ist die norddeutsche Mundart.
Hochdeutsch heißt ursprünglich das Deutsch, das im Süden gesprochen wird. Das ist eigentlich sogar das allerrichtigste Deutsch.
Stefan Müller, Sprachwissenschaftler.
Man könnte sagen, Hochdeutsch ist die Menge der deutschen Dialekte, die einen bestimmten Lautwandel zeigen, nämlich die zweite Lautverschiebung, so heißt der Wandel einfach. Sie fand so ungefähr zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert statt. Je weiter südlich einer Linie, die wir Benrather Linie nennen, desto mehr zweite Lautverschiebung und je weiter nördlich, desto weniger. Nördlich davon sagt man Marken und Ich und weiter im Süden sagt man dann Machen und Ich. Also die Kennwörter, die die einzelnen Dialekte abgrenzen, das ist Ich, Marken, Dorp, dat Appel, Punt, Korn. Und überall, wo man Machen sagt, das ist dann Hochdeutsch. Und das Niederdeutsche, das hat eben gar keine zweite Lautverschiebung. Also ohne die zweite Lautverschiebung gäbe es kein Hochdeutsch. Man könnte sagen, wir würden dann eigentlich alle Niederdeutsch sprechen, also eine Art von Platt. Und damit wäre unsere Sprache dann viel ähnlicher dem Englischen.
Der Bahn sitzt ein Hahn und schaut mich an.
Hochdeutsch ist doch nicht so einfach.
Genau, nochmal.
Die Bayern ziehen das A in die Länge. Die Schwaben machen aus den Umlauten Ö und Ü ein E und ein I. Die Rheinländer sprechen das G wie ein J.
Ich habe ein Frikadellchen gegessen. Gegessen, anstatt gegessen.
Und die Norddeutschen und die Westfalen verschlucken das R.
Sagen alle mal zusammen Herbert.
Herbert.
Werner.
Werner.
Das R ist bei ganz vielen Dialekten ein Problemfall. Denn wir haben zwei Möglichkeiten.
Vokal plus R plus Konsonant bedeutet, das R muss gesprochen werden.
Der Bergzwerg.
Die Formel sollen die Seminarteilnehmer auswendig lernen.
Ein Vokal, ein R, ein Konsonant. Also heißt es dort.
Manchmal aber muss man im Hochdeutschen das R verschlucken und es durch ein kurzes A ersetzen.
Immer wenn es am Ende kommt, Tor, das gefällt mir sehr, oder der Bär, wenn es am Ende steht, nach einem langen Vokal.
Auf keinen Fall aber wird Hochdeutsch so gesprochen, wie man schreibt. Das gilt auch für den häufigsten Vokal der deutschen Sprache, das E.
Problematisch ist es, wenn er sich bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, weil das hört sich dann so an.
Gebiet, nicht Gebiet. Dieser Laut verschwindet fast. Es ist im Grunde korrekter, ihn zu verschlucken. Also zu sagen, laufen ist korrekter, als zu sagen, laufen.
Entgegen.
Jetzt sagen wir mal einen Satz mit viel Sparlaut. Ich leite einen erfolgreichen Betrieb.
Ich leite einen erfolgreichen Betrieb.
Ich leite einen erfolgreichen Betrieb.
Noch zu viel. Warte.
Besser kann ich es nicht. Ich setze aus.
Arbeit gibt es genug, meint man im Hochdeutsch-Institut. Denn neuerdings interessieren sich nicht nur Dialektsprecher, sondern auch immer mehr Akzentsprecher für die Kurse.
Der Räuber kommt immer von vorne angeschlichen.
Selten melden sich auch Türken an.
Türken haben wir aber wenig. Also ich hatte jetzt vielleicht insgesamt in meiner Laufbahn hier vielleicht drei, die ich eine ganze Zeit lang begleitet habe, die alle eben im Außendienst einfach tätig waren. Und häufig übernimmt es die Firma. Zum Beispiel habe ich einen, der verkaufen will.
Der Klient möchte in einem Handyshop arbeiten.
Und da ging es hauptsächlich darum, dass also permanent einfach reduziert wird. Dass man eben antwortet nicht, ich gehe mir eine Portion Pommes kaufen, sondern man kann einfach nur sagen Pommes. Es ändert sich nicht nur die Aussprache, sondern es ändert sich gravierend die Grammatik. Und es kann sein, dass man mit manchen Klienten eben da ansetzen muss.
Sprachliche Reduktionen abzutrainieren ist harte Arbeit. Wenn zum Beispiel ganze Satzteile, Verben oder Präpositionen einfach weggelassen werden. Das hört man oft auf der Straße. Gehst du Kino?
Ich gehe Pommes.
Alles, was ökonomisch ist, setzt sich in der Sprache eben ziemlich leicht durch. Das ist einfach so. Das Türkische beispielsweise hat verhältnismäßig viele Kasus, mit denen man etwas ausdrücken kann, was man hier durch sogenannte Präpositionen ausdrückt. Das heißt, da muss man gar nicht sagen, ich gehe ins Kino, weil die Form von Kino dann schon deutlich macht, dass es sich um eine Ortsangabe oder um eine Zielangabe handelt. Man braucht das ins gar nicht und dementsprechend kann man es auch weglassen. Solche Vorgänge hat es auch im Deutschen immer wieder gegeben, dass gerade die ökonomischeren Formen gewählt werden, im Sinne eben vielleicht von reduzierten Formen. Und die haben sich dann eben auch durchgesetzt. Die Sprache fragt nicht so sehr danach, ob etwas besonders schön oder gehoben ist, sondern es wird eben immer nach dem Gebrauchswert gefragt.
Pommes.
Also versuchen wir doch mal gemeinsam eine Sommersonne.
Sommersonne.
Genau, ist ganz fies, es heißt Sommersonne.
In Frankreich bestimmt die Académie Française, was richtiges Französisch ist. Hierzulande aber gibt es keine offizielle Instanz, die befugt wäre, festzulegen, was richtiges Hochdeutsch ist.
Sommersonne.
Allein den Schulen wird das sogenannte Standarddeutsch vorgeschrieben. Ansonsten dürfen alle schreiben und sprechen, wie sie möchten.
Susi sah die Sommersonne im Säfersinger.
Also, sie, Sofa und Sonne. Also nochmal.
Sommersonne.
Ja, jetzt haben Sie Hochdeutsch gelernt. Die Sommersonne.